kleinen Podcast der Stimme eine Stimme geben. Heute bin ich mal wieder in einem kleinen Zoom-Interview und ich habe eine ganz reizende Gesprächspartnerin, nämlich die Lisa Notch. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, den Nachnamen?
Nein.
Okay, korrigiere mich gleich mal.
Das ist nämlich ganz gemein. Notch. No. Das wird wie dir hinten gesprochen. Notch.
Notch. Okay, Nordir. Ja. Na gut, ich werde es lang. Also erstmal hallo, ja. Herzlich willkommen. Die Lisa hat mir erzählt, sie hat 2007 ihren Abschluss gemacht als Logopädin an den Universitätskliniken in Homburg, hat danach ein bisschen gearbeitet als Angestellte, ist seit 2011 selbstständig in dem Bereich Logopädie, aber seit 2019 hat sie eine ganz neue Aufgabe, da darf sie nämlich Mutter sein. Ich frage dich jetzt nicht, was ist schöner, Mutter sein oder Logopädin, weil ich weiß, was du sagst. Logopädie ist ja ein schönes Thema, was mit Sprache ganz viel zu tun hat, weil Logopädie-Ansatz ist ein bisschen anders als das, was ich sprachtechnisch mache. Lisa, vorneweg gleich mal die Frage, wie wird man überhaupt Logopädin?
Also, bis vor ein paar Jahren war die Logopädie ein reiner Ausbildungsberuf. Also sprich, man hat 3 Jahre eine entsprechende Berufsschule besucht. Und diese Ausbildung beinhaltet dann einen theoretischen und einen praktischen Teil, also theoretische und praktische Inhalte. In der Theorie werden dann beispielsweise Fächer wie Anatomie, HNO, Phonetik, Linguistik, Neurologie, Pädiatrie, Stimmbildung und Sprecherziehung und einige weitere unterrichtet. Praxiserfahrung, die sammelt man dann in externen Praktika, also in logopädischen Praxen oder beispielsweise Reha-Einrichtungen. Und man darf auch in der Ausbildungszeit unter Aufsicht der Lehrlogopäden auch schon selbstständig therapieren und man hospitiert bei seinen Mitschülern oder auch bei den Lehrlogopäden. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass man Logopädie auch studieren kann. Also es gibt deutschlandweit verschiedene Fachhochschulen, die einen Bachelorstudiengang in Logopädie anbieten, auch in Vollzeit anbieten. Und man hat die Möglichkeit, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung berufsbegleitend noch einen Bachelorabschluss zu machen.
Es muss aber deine Berufsausbildung sein, die was damit zu tun hat, oder?
Ja, es muss eine abgeschlossene Logopädie-Ausbildung dann sein.
Das heißt also, Interesse an der Sprache, an Sprachgestaltung sollte man aber schon mitbringen, wenn man da sagt, das will man machen.
Ja, unbedingt. Und natürlich sollte man die Sprache halt in Wort und Schrift beherrschen. Ich denke, das ist selbstverständlich. Aber was ich halt für ganz wichtig erachte, ist halt das Interesse an der Sprache, an Sprechen, Interesse an der Stimme. Also, dass man sich eben auch mal damit auseinandersetzt, was bedeutet Sprache denn? Was bedeutet Sprechen für uns Menschen in unserem Alltag? Wie groß ist die Bedeutung unserer Stimme? Durch die Sprache und unsere Stimmgebung sind wir ja fähig, uns mit unserem Umfeld, also auch mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und über die Sprache und die Stimme drücken wir uns aus. Also wir vermitteln etwas, wir transportieren etwas, wir verschaffen uns Gehör. Und schauen wir uns einfach mal das Wort Stimme an. Ne? Wenn man das Wort Stimme nimmt, es gibt viele Begrifflichkeiten, Redewendungen, in denen das Wort Stimme irgendwie drinsteckt. Zum Beispiel, es ist etwas stimmig oder unstimmig. Es stimmt etwas nicht. Ich folge meiner inneren Stimme. Ich denke, da kriegt man schon so ein Gefühl dafür, dass die Stimme auch ganz viel mit unserem Inneren etwas zu tun hat, mit unseren Gefühlen, unserer Persönlichkeit. Und ich erachte es als wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, welche Bedeutung hat das für einen Menschen, bei dem diese Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, also der sich eben sprachlich, stimmlich nicht mehr ausdrücken kann, wie wir das gewohnt sind oder wie er das gewohnt ist. Ja, oder diese Fähigkeit sogar ganz verloren gegangen ist.
Du hast ja nun auch einige Kurse im Bereich Stimmbildung mitgemacht, auch außerhalb der Logopädie, Hörbuchsprechen oder ähnliches. Woran siehst du den Unterschied zwischen der therapeutischen Arbeit, die du ja machst, und einer Arbeit eines Sprecherziehers, eines Stimmtrainers, so wie ich es mache?
Genau, also ich arbeite ja therapeutisch, wie du bereits gesagt hast. Und ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass du als Coach, Stimmtrainer, Sprecher, Schauspieler eben in allererster Linie künstlerisch arbeitest. Die Teilnehmer deiner Kurse, die kommen, ohne dass da ein Problem in ihrer Kommunikationsfähigkeit vorliegt. Also die kommen, weil sie Interesse zum Beispiel an der Schauspielerei, am Sprechen verschiedener Rollen haben, weil sie in die Welt des Synchronsprechens oder des Hörbuchsprechens eintauchen wollen und weil sie vielleicht an ihrer Aussprache einfach feilen wollen. Ich denke, da geht es ja dann auch viel um die Präzision in der Aussprache, um das Experimentieren mit Sprache und Stimme, um sich ausprobieren, um das Lernen von Techniken, wann und wie setze ich meine Stimme ein, das Lernen von Entspannungs- und Lockerungstechniken und vieles mehr. Im Gegensatz zu deinen Kursteilnehmern kommen die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, eben als Patienten. Das heißt, bei denen liegt eine Einschränkung ihrer Kommunikationsfähigkeit vor und damit geht auch häufig ein hoher Leidensdruck einher. Meine Aufgabe als Therapeutin, als Logopädin ist es dann, bei diesen Menschen zu schauen, welche Problematik liegt vor, also zu diagnostizieren, zu beraten, zu behandeln, zu begleiten und dann die besagte Kommunikationsfähigkeit zu verbessern, zu herzustellen, damit auch die Lebensqualität der Menschen nochmal zu verbessern.
Mhm. Ich sage ja in meinen Kursen immer ganz explizit in der allerersten Stunde, das ist nicht therapeutische Arbeit, ich versuche dann auch da immer rauszufinden, ist es so ein Sprachproblem, was wir uns angewöhnt haben im Sprechen oder ist es tatsächlich irgendwas, was man logopädisch behandeln muss? Gibt es so ganz typische Hinweise, bei denen man dann sagen kann, oha, jetzt sollte ich doch mal einen Fachmann, also einen Logopäden zum Beispiel, suchen?
Ja, also ich würde sagen, insbesondere im Bereich der Stimme gibt es diesbezüglich einiges zu beachten oder was man im Auge behalten kann. Also sollte dir beispielsweise auffallen, dass jemand eine sehr heisere oder gepresste Stimme hat, also mit einem auffälligen Stimmklang irgendwie spricht, da würde ich auf jeden Fall mal nachhaken und fragen, seit wann ist das denn so? Oder hast du irgendwie Schmerzen? Ne? Und wurde das schon mal medizinisch abgeklärt? Mhm. Es gibt so eine Faustregel, die besagt, eine Heiserkeit, die länger als 2 Wochen andauert, die sollte unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Ja, da geht es dann eben auch darum, organische Veränderungen an den Stimmlippen, an den Stimmbändern auszuschließen, sowas wie Polypen, Knötchen, Gewebsveränderungen, Verwachsungen und Ähnliches.
Wie ist das denn mit dem S-Fehler? Also 70% der Deutschen haben ja einen S-Fehler, lispeln oder haben einen ähnlich schlechten Anschlag. Nur ist da ja nicht jeder unbedingt oder muss nicht jeder deswegen in eine logopädische Behandlung. Wann würdest du das als sinnvoll erachten?
Ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben so einen leichten S-Fehler und es fällt dem Großteil der Bevölkerung gar nicht auf. Also wenn man nicht darauf achtet, dann fällt das vielleicht gar nicht groß auf. Ein solcher S-Fehler ist in der Regel dann auch nicht behandlungsbedürftig. Mhm. Sinnvoll ist meiner Meinung nach eine logopädische Behandlung dann, wenn die betroffene Person einen Leidensdruck verspürt. Mhm. Also so hatte ich zum Beispiel in der Praxis schon häufiger Jugendliche, die den Wunsch hatten, ihren Sigmatismus abzubauen. Also Sigmatismus ist der S-Fehler. Oder ich erinnere mich da an eine Dame, die war so circa 40 Jahre alt und die hat sich dann nochmal dazu entschlossen, eine kieferorthopädische Behandlung durchführen zu lassen. Und die kam dann auf Anraten ihres Kieferorthopäden in meine Praxis, um an ihrem Sigmatismus interdentalis zu arbeiten. Mhm. Mhm. Also auch das ist so ein Grund, irgendwie eine logopädische Behandlung durchzuführen, wenn die Leute eine Zahnfehlstellung beim Kieferorthopäden beheben lassen wollen.
Das heißt also, vieles der Sprachfehler kommen auch tatsächlich dadurch, dass der Kiefer falsch sitzt.
Es ist oftmals so, dass der Sigmatismus interdentalis, also dieser S-Fehler, bei dem die Zunge zwischen den Zähnen rauskommt oder auch an die Zähne anstößt, eben dafür verantwortlich ist, dass die Zähne sich verschieben, ne, oder zu weit nach vorne gedrückt werden. Und da haben wir dann öfter Patienten, die vom Kieferorthopäden geschickt werden, dass man danach mal schaut, damit irgendwie diese Korrektur nicht nochmal kaputt gemacht wird.
Du hast jetzt ein bisschen angedeutet, wer so deine Patienten sind, also Leute, die so ein biologisches Problem haben mit der Kieferstellung. Ich weiß auch von dir, dass ganz viele Schlaganfallpatienten kommen, also Menschen, die jetzt wieder sprechen lernen müssen.
Genau. Also Logopäden behandeln die Menschen jeglichen Alters. Das heißt tatsächlich Menschen vom Säuglings bis hin zum Seniorenalter. Die Logopädie umfasst die Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Und da lässt sich das ja schon so ein bisschen erahnen, dass die Logopädie ein sehr weites und breit gefächertes Gebiet ist. Unser Behandlungsspektrum ist tatsächlich relativ groß. Ich kann da jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber ich würde einfach mal kurz zusammenfassen, was so die häufigsten Patienten sind, die ich in meiner Praxis behandle. Also das sind Menschen mit einer neurologischen Grunderkrankung, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Parkinson, ALS oder, wie du gesagt hast, Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben und die dadurch im Bereich der Sprache, des Sprechens und der Stimme sowie des Schluckens beeinträchtigt sind. Und diese Patienten kommen dann zum Beispiel mit Wortfindungsstörungen, mit Einschränkungen im Sprachverständnis, mit Einschränkungen im Bereich des Lesen und Schreibens, des Schluckens. Die kommen mit einer Dysarthrie, das heißt Beeinträchtigungen im Bereich der Artikulation und Aussprache, mit Stimmstörungen und mit Dysphagien, das sind die Schluckstörungen. Aber nicht nur diese neurologischen Patienten sind die Patienten in der Praxis, sondern natürlich auch die Kinder. Also da behandle ich Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen, Sprachentwicklungsstörungen und Sprachentwicklungsbehinderungen. Das sind häufig Kinder, die eine phonetische oder phonologische oder eine phonetisch-phonologische Störung haben. Bei einer phonetischen Störung werden zum Beispiel ein oder mehrere Laute falsch gebildet. Oder sie können nicht korrekt gebildet werden, während bei einer phonologischen Störung die Kinder den einzelnen Laut korrekt aussprechen können, aber den falsch verwenden oder komplett auslassen oder durch einen anderen ersetzen.
Also das ist dann so, wenn einer statt Paket Kapet sagt.
Genau. Ja, und dann haben wir die Stimmpatienten natürlich noch. Das ist vielleicht auch für dich nochmal interessant. Ich glaube, da überschneiden sich manchmal sogar Sachen, die du in deinen Kursen machst an Stimmübungen, Menschen, die mit einer Stimmstörung kommen, also das heißt, die heiser sind, häufig durch viel Gebrauch der Stimme oder eine Überbelastung der Stimme.
Stichwort Kinder hatten wir vorhin schon auch. Es gibt ja eine Menge Kinder, die haben, wenn sie klein sind, noch so Wortfindungsstörungen oder Stottern oder fangen halt vielleicht spät an zu sprechen. Ist es denn wirklich nötig, jedes Kind dann zum Logopäden zu schicken?
Nein. Also deshalb würde ich auch sagen, es gibt da keine Pauschalantwort, ne, die man da geben kann, zu sagen, dann und dann muss man unbedingt zum Logopäden. Also ich finde, das muss man von Kind zu Kind und sehr individuell betrachten und bewerten. Die Kinder, die zu mir in die Praxis kommen, die sind so in der Regel im Vorschulalter, also im Schnitt zwischen 4 und 5 Jahren. Ja, ich glaube, also man kann sagen, es gibt bei Kindern einen sprachsensiblen Zeitraum. Mhm. Also das ist ein Zeitfenster, in der die Kinder die Sprache mit einer sehr, sehr großen Leichtigkeit erlernen. Diese Phase beginnt mit der Geburt, mit dem ersten Schrei und endet etwa mit dem 4., 5. Lebensjahr. Und ab diesem Zeitpunkt dann ist die Sprachentwicklung in Bezug auf die Reifung des Gehirns abgeschlossen. Natürlich entwickelt sich die Sprache weiter, aber diese Leichtigkeit, die verschwindet nach und nach. Und daher ist es sinnvoll, wenn eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt und die auch relativ früh erkannt wird und abzusehen ist, Mensch, das regelt sich einfach nicht mehr von alleine, da einfach frühzeitig loszulegen und einfach mal einen Logopäden auch draufschauen zu lassen. Aber man muss natürlich auch noch mal genau schauen, ist das Kind überhaupt therapiefähig? Ne, ist es schon in der Lage, so in so einem Therapiesetting irgendwie teilzunehmen und sich da zurechtzufinden? Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir einfach erstmal die Grundlage schaffen oder auch einfach noch ein bisschen warten. Aber ich hatte tatsächlich schon Kinder mit einer schweren phonologischen Störung, die ich mit 3 Jahren behandelt habe und das dann auch Sinn gemacht wird. Ne? Manchmal kommen Eltern kurz vor Einschulung mit ihren Kindern in die Praxis und fragen dann, kriegen wir das bis die Schule losgeht, noch hin? Und wenn das dann ein größeres Störungsbild ist, dann wird das natürlich knapp und dann sind die einfach auch zu spät geschickt worden, leider.
Okay, wenn jetzt jemand Interesse hat, selber vielleicht den Beruf des Logopäden zu ergreifen, gibt es da irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle im Internet, wo man sich mehr informieren kann? Oder soll man einfach mal über Google Logopädie eingeben?
Genau, ich würde da einfach vorschlagen, mal über Google Logopädie eingeben oder Bildung zum Logopäden und so. Mhm. Dann kann man, dann glaube ich, gehen da schon die entsprechenden Fenster auf.
Du bist ja jetzt noch im Mutterschutz. Wirst du später wieder arbeiten als Logopädin?
Wahrscheinlich schon. Genau, also momentan bin ich noch im Mutterschutz und ich habe noch keinen genauen Plan, wie es danach weitergeht.
Alles Gute. Super, dann danke ich dir erstmal dafür, wünsche dir für die Zukunft und deine weitere Logopädie und den weiteren Mutterschutz natürlich noch ganz viel Spaß. Auch in diesen Zeiten von Corona kann man ja dann ganz besonders Mutter sein. Und der Vater, habe ich gehört, ist auch ein bisschen zu Hause. Das macht es etwas einfacher vielleicht, ne?
Absolut.
Ich danke dir, dass du ein bisschen Zeit an dem Sonntag gefunden hast, mit mir zu schwätzen. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder, Lisa. Ne?
Sehr gerne, Andreas. Danke dir.
Danke.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.